Rupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Ivashadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bei einer Vorlesung wie dieser hier mache ich mir immer Gedanken um meine Jungs und Zuhörer und Zuhörerinnen, diejenigen, die von 2 oder 3 sind. Ich weiß nicht, ob es euch gelingen wird, euch zu konzentrieren die ganze Zeit. Haben wir, ich würde vielleicht vorschlagen, dass die Mütter, wenn sie sehen, dass die Kinder zu unruhig werden und zu gelangweilt sind, sozusagen, dass sie dann mit den Kindern ja, in einen Raum gehen. Haben wir sowas wie einen Kinderspielraum oder Möglichkeit, wo sich Kinder aufhalten können, wenn sie vorliegen? Ich nehme an, da in der Lobby, ne? Da können die auf die Sofas dann rumtouren und ähnlich anspruchsvolle, also ähnliche Tätigkeit machen. Sehr oft ist es so bei Kindern, wenn man spricht, dann sind die Kinder unglaublich angesprochen und fangen an mitzusprechen. Also um der lieben Kommunikation willen. Und das ist total gut gemeint. Und sollte nicht als Störung missverstanden werden, obwohl die Ablenkung dann doch einsetzt. Also von meiner Erfahrung. Gut. Ich möchte heute gerne über das Thema Sadhu Sangha sprechen. Die Gemeinschaft mit Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind. Diese Gemeinschaft zu haben, ist sehr wichtig. Und wie wir gleich sehen werden, unverzichtbar für unseren spirituellen Fortschritt. Zunächst einmal, alle, die sich mit dem Thema Selbstverwirklichung oder Selbsterkenntnis befassen, müssen wissen, dass dieses Thema Selbstverwirklichung nur erreicht werden kann auf einem Weg, auf einem Pfad. Wer Selbstverwirklichung ernsthaft betreiben möchte, wird eine Reise machen. Eine Reise, bei der Dinge, Gewohnheiten, Umstände, vielleicht auch innere Fesseln hinter sich gelassen werden müssen. Wie eben eine Reise, eine richtige Reise ausgelegt ist, so ist auch die Reise der Selbstverwirklichung ausgelegt, sodass man Fortschritte macht und Dinge, die man als unwillkommen und unnötig erkennt, hinter sich lässt. Nach den Vedas ist es so, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind, die im Augenblick jedoch in einen physischen Körper eingeschlossen ist. Es ist nicht so, wie der Abendländer denkt. Ich bin ein Mensch und habe eine Seele. Das ist nach spiritueller Auffassung ein falsches Verständnis. Nach spiritueller Auffassung ist es vielmehr so, ich bin eine Seele und habe einen Körper oder habe einen Menschen. Um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, du bist nicht Frank oder Hermine, die eine Seele hat und somit sich, wie man ein Organ hat, um das man sich auch kümmern muss, damit man eben nicht zu Schaden kommt. Es ist mehr so, dass du eine Seele bist und einen Frank hast oder eine Hermine hast. Warum ich das so sage, und ich sage es ja fast bei jeder meiner Vorlesungen, die ich zu einem Publikum gebe, wo Menschen sind, die sich vielleicht das erste Mal in einen Hare Krishna Tempel begeben haben zu einer Vorlesung. Warum ich das sage, ist nicht wegen einer müßigen Haarspalterei, sondern um zu zeigen, wie bei einem spirituellen Pfad der Schwerpunkt oder die Betonung eindeutig auf dem spirituellen Existenz beruht, auf der Seele ist, der unsere allergrößte Aufmerksamkeit gilt. Der unser physisches Dasein müssen wir sicherlich auch versorgen. Wir dürfen es auf keinen Fall übersehen. Aber die Priorität oder die Erstrangigkeit ist eindeutig auf unsere Identität zu legen, nämlich unsere ewige Identität als Teil Gottes. Die Vedas fangen ihre Lehren mit folgendem Satz an: O Kinder der Unsterblichkeit, höret nun. Und mit diesem Satz Kinder der Unsterblichkeit ist nicht unser physisches Dasein gemeint. Wir sind heute Schweizer und morgen vielleicht schon zu einer anderen Nationalität gehören. Damit meine ich nicht, dass wir uns über einen anderen Pass bemühen, sondern meine, dass wir den physischen Körper irgendwann einmal aufgeben und dann entsprechend unsere Tätigkeiten eine ganz neue Identität annehmen. Wir werden durch neue Fenster aus neuen Türen in die Welt hineingehen. Wir werden mit anderen Worten unsere Situation wechseln, wenn der Tod eintritt. So, wir bleiben die gleiche Person, die nur in ganz anderen Erfahrungen und ganz anderen Umständen dann ist. Und deswegen müssen wir auf das Bleibende mehr Wert legen als auf das Vergängliche oder das Vorübergehende. Nun, ich glaube, wenn ich fragen würde, wer von euch versteht seine spirituelle Identität? Wir müssen es irgendwie so machen, dass wir einen Lautsprecher vielleicht noch bei den Müttern mit den Kindern etablieren. Das haben wir in unserem Heidelberger Tempel. Es tut mir immer so weh, wenn Kinder rausgehen und dann die Mütter dann folgen und sich so gefreut haben. Heute bin ich mal in einer Vorlesung und jetzt ist mein Kind so kreativ und so weiter. Wenn ich fragen würde, verstehst du dich als spirituelle Seele? Hast du ein klares Verständnis von dem, wer du bist? Dann würden mir wohl die wenigsten sagen, ja, ich habe mich schon selbst erkannt als ein ewiges und unsterbliches Teil Gottes, was trotz der verschiedenen Inkarnationen, die ich schon hinter mich gebracht habe, die gleiche Person geblieben ist. Der Grund, warum wir manchmal so fern von uns sind, will ich mal sagen, liegt daran, dass unser eigentliches spirituelles Selbst wie ein kostbares Juwel zugemauert ist oder zugeschlossen ist von 5 verschiedenen Schichten. Diese 5 Schichten umschließen uns teilweise fast hermetisch, sodass wir nicht an unsere eigentliche Identität, unsere eigentliche Person
herankommen und sehr oft das Gefühl haben im Leben, dass wir eigentlich in einer Kostümierung leben, eine Art Maskerade, eine Art Schauspiel, eine Art Rollenspiel, was wir zum Teil sogar schon ganz gut durchleuchten können und erkennen können, als eben nur das Spielen einer Rolle. Diese fünf Bedeckungen, wenn ich sie jetzt nenne, werden euch bestimmt zum Denken geben und euch, glaube ich, inspirieren können in eurem spirituellen Weg. Die erste Bedeckung, die sich um die Seele bildet, heißt Avidya oder Unwissenheit. Unwissenheit ist zunächst einmal unsere Unkenntnis oder unser Nichtverstehen von unserer spirituellen Identität gemeint. Dass wir das Falsche für wirklich halten, dass wir den Körper für das Selbst halten, obwohl es ein wesentlicher Körper, der uns durch dieses Leben trägt. Die zweite Bedeckung oder zweite Mauer, die um unser eigentliches Selbst ist, heißt Asmita. Das ist interessant, wenn man dieses Sanskrit-Wort einmal auseinanderklabüstert. Smita heißt lächeln und A heißt nicht. Also das ist gar nicht zu lächeln, diese zweite Mauer. Das ist das falsche Ego. In Sanskrit auch genannt der Ahankara oder der Ichmacher. Wir alle haben eine bestimmte Vorstellung von dem, wer wir sind. Unser Ichmacher hat ein bestimmtes Konzept von uns entworfen. Die dritte Bedeckung ist Anhaftung, die vierte Ablehnung und die fünfte vertieft sein ins materielle Dasein. Ich möchte das zusammenfassen, sodass es nicht allzu kompliziert wird. Die ewige Seele oder wir selbst sind im materiellen Dasein wie eingemauert von von einer Mauer der Unwissenheit und können uns nicht entfalten und können nicht zum Vorschein kommen. Ich habe das Gefühl, einer unserer Gäste sucht noch einen Stuhl. Du würdest dich gerne, glaube ich, auf den Stuhl setzen, oder? Ich glaube, Jonas, kannst du nicht einen Stuhl für unseren Gast holen, dass du dich bequem hinsetzen kannst? Das möchten wir dir gerne als eine Gastfreundschaft anbieten. So, ich habe vor einiger Zeit eine schreckliche Nachricht gelesen im Flugzeug und musste mich ein bisschen erinnern an das Thema, was ich hier gerade präsentiere. In Pakistan wurden aufgedeckt, wie Frauen geschlagen wurden von ihren Männern, und zwar in ganz, ganz übler Art und Weise. Also richtig, dass man dagegen was nehmen muss. Nicht so normale Ehestreite, wo auch die Frauen, vielleicht die Männer, ebenfalls ein bisschen intensiv behandeln, sondern wirklich ernsthaft. Und zwar wurde ein Fall aufgedeckt von einer Frau, die von ihrem Mann eingemauert worden war. Und dann hat er ihr also jeweils nur ein Schälchen Kartoffelsüppchen am Tag gegeben, bis man das glücklicherweise herausfand. Und dann hat das Dorf sich zusammengetan und wollte den Mann einmauern und ihm nur eine rohe Kartoffel am Tag geben. Und dann, wie das dann ausgegangen ist, da habe ich dann gedacht, also es reicht jetzt mit der Information. Ich habe das nicht verfolgt, aber ich musste mich da sehr erinnern. Stellen wir uns mal diese arme Frau vor, die von einem jähzornigen und brutalen Schwächling eigentlich, weil er so wenig Charakterschwäche hat, oder so wenig Charakterstärke hat, um sich mit seiner Frau irgendwie zu arrangieren, da genommen wird und eingemauert wird. Was für ein fürchterlicher Zustand. Man erahnt nur den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang vielleicht. Man hört nur ganz vage Töne durch die Mauern. Ich stelle mir das total schlimm vor. Also man muss da ja ganz, wird mal eng nach einer Zeit, will man mal wieder ausbrechen und nur fliehen. So ähnlich geht es uns. Wir sind eingemauert von großer Unwissenheit, eine Unwissenheit über unser eigenes Selbst und unsere tiefe Beziehung zu der höchsten Persönlichkeit Gottes. So der Pfad der Selbstverwirklichung bedeutet immer wieder eine Reise zu machen, eine Reise aus diesen Mauern der Unwissenheit und der falschen Identifizierung und der Anhaftung, die ja fast zwangsweise uns bestimmen an bestimmte materielle Tätigkeiten und materielle Verhaltensmuster und so weiter. Spirituelle Selbstverwirklichung bedeutet eine Reise heraus. Uttama. Uttama heißt aus der Unwissenheit des materiellen Daseins hinaus. Und auf dieser Reise gibt es niemanden und nichts, was uns so hilfreich zur Seite stehen kann, wie die Gemeinschaft von Sadhus oder Gemeinschaft von Menschen, die diese Reise bereits zum Teil entweder gegangen sind oder sogar schon sehr weit gegangen sind. Lasst uns kurz ein bisschen nachdenken über den Begriff Gemeinschaft. Wann denkt ihr es eine Gemeinschaft sinnvoll und eine richtige Gemeinschaft? Was müsste dazu erfüllt sein? Wenn ihr zum Beispiel eine Freundschaft mit einem Menschen habt und eine Gemeinschaft mit ihm bildet, vielleicht eine Ehegemeinschaft oder einfach, warum gleich so bindend, eine Freundschaft, was müsste dabei gewährleistet sein, damit man wirklich von Gemeinschaft sprechen kann und nicht einfach aneinander vorbeilebt und nur noch die ausgetretenen Pfade der Routine beschreitet in der Gemeinschaft? Meint das als eine Frage, die ich an euch richte? Eine interessante Frage. Wenn ich mit jemandem zusammenlebe, tue ich schon eine Gemeinschaft bilden mit ihm. Sicherlich eine Zweckgemeinschaft, aber könnte man das als tiefe, erfüllende Gemeinschaft sehen? Was müsste erfüllt sein? Gleiche Interessen. Ich wiederhole das so, wie ihr es sagt, ich möchte es nicht, weil das sind eure eigenen Verwirklichungen und die sind nicht richtig oder nicht falsch, die sind einfach eigen und beruhen auf Erfahrung. Gleiche Interessen. Vertrauen müsste da sein. Ein Austausch. Gleiche Ziele. Zuneigung. Ergänzung. Toleranz, ja. Manchmal ist es auch in einer Gemeinschaft so, dass ganz andere Interessen kommen oder ganz andere Andersartigkeit. Und damit das nicht gleich zu dem Dritten Weltkrieg ausartet, muss da Toleranz sein. Ja. Ja. Den ganz wichtiger Punkt, den Partner auf keinen Fall einengen und seine Freiheiten irgendwie reduzieren. Ganz wichtig. Den Partner für Gutes inspirieren. Mhm, ja. Oh, wir kriegen einige Punkte zusammen. Friedfertigkeit. Ja. Geduld. Wir sehen also, einige Dinge scheinen doch uns zu bewegen, die oder uns erfüllen, wenn wir die nach der Frage nach einer wirklich erfüllenden Gemeinschaft suchen. Ich möchte Geduld, Friedfertigkeit, Vertrauen, Zuneigung. Ihr habt viele Dinge genannt, gleiche Ziele und dergleichen mehr. Mhm. Danke. Ich würde zu all den Dingen noch aus meiner Erfahrung eigentlich eines hinzufügen, eine Resonanzfähigkeit. Was das ist, möchte ich gleich erwähnen. Lasst uns ein bisschen in die vedische Psychologie schauen, und wenn wir das tun, werden wir auf ein total interessantes Gebiet stoßen, was sehr wichtig ist, wenn es um Gemeinschaft geht. Und zwar das Gebiet der nichtverbalen Kommunikation, also wo man einen Austausch hat, wobei man gar nichts mehr sagt. Es gibt diesen Austausch auf unterschiedlichen Energiezentren unseres feinstofflichen Körpers, unseres Geisteskörpers, könnte man sagen. Ich möchte eine dieser nichtverbalen Kommunikation einmal erwähnen. Menschen, die zur Diskothek gehen, erleben manchmal, wie sie zusammenkommen und in diesem Lärm der Diskothek, wo man wirklich nichts mehr sagen kann, plötzlich eine Art Anziehung zueinander verspüren. Die beiden haben sich noch nie gesehen, aber plötzlich fühlen sie sich angezogen, und zwar auf einer sehr intimen Ebene. Und sie ziehen sich dann zurück, man kann gar nichts sagen, in eine Ecke der Diskothek, und dann kommen sie in den Bereich hinein, der viel mit Romantik zu tun hat und so weiter und so fort. Nicht? Nichts gesagt worden. Eine nichtverbale Kommunikation hat stattgefunden aus vedischer Perspektive auf dem Sexualchakra. Ich möchte jetzt ein anderes Beispiel geben für eine nichtverbale Kommunikation, wo nichts gesagt wird. Menschen zum Beispiel sehen sich auf der Straße und verspüren plötzlich eine für sie unerklärliche Anziehung. Habt ihr das schon mal erlebt? Man geht auf der Straße und sieht einen Menschen und spürt sofort eine Sympathie. Man trifft sich mit den Augen und lächelt sich angenehm zu und kann sich das nicht erklären. Dann geht der Blick schon nach unten. Und, wieso? Ich kenne ihn noch gar nicht und bin ein doch etwas reservierter Schweizer von meiner Natur her. Nicht? Und dann guckt man nochmal und dem anderen ist es auch so gegangen, guckt ein bisschen und man geht dann weiter und weiß, wenn wir uns die Zeit nehmen würden oder uns überwinden würden und sagen, hallo, ich heiße Hermann, also so sagt man in Norddeutschland, aber das würde man hier, Grüezi vielleicht, ein zaghaftes Grüezi sagen und so weiter. Und man würde sich hinsetzen auf eine Parkbank und sich austauschen. Man wüsste, man würde sofort in tiefen Vordringen des Kontaktes, weil man sich einfach sympathisch ist. Da schwingt was, auch wenn es keine Worte bedarf. So, in der Gemeinschaft von Transzendentalisten geschieht so etwas, jedoch in gesteigerter Art und Weise. Wenn ich zusammenkomme mit Menschen, die auf der spirituellen Ebene fortgeschritten sind, komme ich in eine Atmosphäre hinein, die mich vielleicht zunächst einmal sogar, sagen wir mal, etwas erstaunt oder vielleicht etwas fordert oder etwas anspannt, die aber nach einiger Zeit anfängt, in mir etwas auszulösen. Ich weiß, wie es bei mir war, als ich das erste Mal mit den Geweihten Krishnas in Kontakt kam. War nicht einfach für mich. Ich sah die Geweihten Krishnas das erste Mal auf dem Fernsehen in einer Sendung, die mich sehr berührte. Es war eine Trauersendung. Ein Mensch, der mir bekannt war, war gestorben und ihm wurde ein Nachruf am Fernsehen gemacht, auch Musik für ihn dargeboten, ein richtiges Programm. Und danach dann, das war so arrangiert von dem Regisseur, war eine Einspielung von Mönchen, also Hare Krishna Mönchen, die den Hare Krishna Mantra sangen zu einem Harmonium in einer sehr, sagen wir mal, behäbigen Melodie vielleicht, ja, langsam Melodie, und ich war seltsam ergriffen. Ich war traurig, sehr traurig, weil dieser entfernte Bekannte zwar, aber doch Bekannte gestorben war, und es war alles ein bisschen, bewegte mich, und ich dachte, vielleicht ist, wer ist denn als nächster dran? Der war so jung und so, dachte also über den Tod davon, den Szenenwechsel und die Hare Krishna Mönche sangen, und ich weiß noch ganz genau, ich fühlte eine Mischung aus großer Anziehung. Das hat mich angesprochen. Mich berührt diese Atmosphäre, die um die waren, die Mönche. Aber ich fühlte mich auch ein bisschen es war mir unbekannt und fremd, will ich einmal sagen. Ich sah sie dann später in meiner damaligen, in der Stadt, wo ich wohnte, in Hamburg. Und sie sang auf der Straße dieses Lied, was ich da im Fernsehen gehört hatte. Und wieder spürte ich etwas in mir, als würde da etwas mir Bekanntes da sein. Und ich setzte mich, weiß ich noch ganz genau, auf eine Bank, die ungefähr 50 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite war, suchte mir, um mich nicht ertappen zu lassen, die Hamburger Morgenpost, die ich sonst niemals lesen würde, weil sie nicht meinen Ansprüchen auf objektive Berichterstattung entsprach. Es war so wie die Blickzeitung, nicht? Und versteckte mich hinter dieser Zeitung, damit mich bloß kein Devotee sehen würde, und gab vor zu lesen, aber hörte ganz intensiv den Hare Krishna Mantra zu. Das weiß ich noch. Und dann schließlich nach einer Folge von Ereignissen, die vielleicht nicht interessant hier sind, kam ich schließlich in den Hamburger Tempel zu Besuch, kam sofort in diese Atmosphäre, die mich sofort anzog. Es resonierte etwas, es schwang in mir etwas, aber meine weltliche Erziehung, die Dinge, mit denen ich zu der damaligen Zeit beschäftigt war, zeigten auch ein Alarmzeichen an. Ich weiß deswegen aus guter Erfahrung, eigener Erfahrung, wie schwierig es manchmal für unsere Sonntagsgäste ist, den ersten Besuch im Tempel zu überleben, einfach weil die Atmosphäre wirklich so anders und zunächst einmal fremd ist, aber zur gleichen Zeit auch anziehend. Fast ein süß-saurer Geschmack ist da, nicht beim ersten Tempelbesuch. Gut. So, was resoniert da in einem, das einen anzieht? Was ist es, was euch anspricht an einem Tempelbesuch oder an der Gemeinschaft mit Devotees, obwohl es ja zunächst einmal doch fremd ist und anders ist? In den Sanskrit-Schriften wird das sehr schön erklärt. Wir sind spirituelle Seele, und das heißt ganz praktisch einmal, dass wir drei Eigenschaften haben: Ewigkeit, Wissen und Ananda oder Glückseligkeit. Und wenn wir jetzt in die spirituelle Atmosphäre kommen, einem Menschen zusammenkommen, der in diese spirituelle Atmosphäre in sich trägt, in seinem Leben verwirklicht hat, dann kommen uns diese drei Eigenschaften, diese spirituellen Eigenschaften zum Resonieren. Das einfachste Beispiel ist, ich weiß nicht, kennt ihr das Instrument Sitar? Ja, ist ein indisches Saiteninstrument mit Melodiesaiten, die gegriffen werden wie eine Gitarre oder Violine. Und dann hat es dieses Instrument sogenannte Resonanzsaiten. Das sind einfach nur Saiten, die niemals abgegriffen werden, also, sondern die anfangen mitzuschwingen, wenn auf der Melodieseite eine bestimmte Tonfrequenz erzeugt worden ist. Dann schwingen die also mit. Wenn ich zum Beispiel A mache, weiß ich nicht, wie ein A klingt, das müsstest du machen. Wenn da ein bestimmter Ton erzeugt, dann resoniert diese Resonanzseite mit, und dann gibt es diesen bezaubernden und auch verzaubernden Klang, der sieht da dieses schweren, das so obertonmäßig mitschwingt. So ist es auch mit uns. Wenn wir mit spirituellen Menschen in Kontakt kommen, schwingen diese spirituellen Seiten in uns mit. Wir werden angesprochen auf einer ganz tiefen Ebene. Unser Verstand und unsere Bildung und auch unsere Verbildung, manchmal muss man ja heutzutage schon sagen, macht da protestieren und, wie man in Schweizerdeutsch sagt, ausrufen. Das ist doch nicht, und das ist nicht logisch, und das ist nicht, und einfach nur Hare Krishna singen soll gut für einen sein. Unmöglich, diese Leute, und schaut euch doch nur ihre Andersartigkeit an, die passen doch gar nicht in unsere Kultur. Unser Verstand und unsere Bildung und auch ruhig kritisch gesagt, Verbildung. Mach ausrufen und protestieren, aber trotzdem ist da dieses Ziehen im Herzen, dieses Angesprochensein in einer für uns noch unerklärlichen Tiefe. Deswegen ist mir das, also es war bei mir so, ich musste ein halbes Jahr mich auseinandersetzen mit diesen beiden Polen in mir, diese Anziehung zum spirituellen Leben und diese Ablehnung, die bis zur, ja, einer uneingestandenen Furcht auch reichte. Ich hatte nämlich Angst, wenn das so weitergeht und ich werde so angezogen, dann werde ich vielleicht auch mal so enden. Oder so sein, ne? Also, ja. So, wenn man aber weiterhin Gemeinschaft pflegt mit Menschen, die auf dem spirituellen Pfad sind, werden diese spirituellen Eigenschaften in uns resonieren immer stärker und wir werden schließlich aus der Mauer der Unwissenheit, der Mauer. Die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen ist wichtig für einen Anfänger, sie bleibt aber auch wichtig, selbst für jemanden, der auf den spirituellen Pfad schon geht und weiter Fortschritte sucht. Diese Gemeinschaft hilft uns auch, wie soll ich mich ausdrücken, in Zeiten, wo unser Vertrauen schwankt. Wir können uns dann austauschen mit ihnen, spirituellen Menschen, und die hören, mir ist das auch mal so gegangen, da kann man dies und das und jenes unternehmen und hast du schon mal diesen Punkt gesehen. Aber wichtig bei dieser Gemeinschaft geht es, heute in meinem Vortrag geht es mir um dieses, sagen wir mal, dass in uns etwas ausgelöst wird, dass in uns eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine Resonanz erscheint. Und das war bei mir persönlich so, als ich das erste Mal meinen spirituellen Meister sah, Srila Prabhupada, ich sah ihn auf einem Flughafen in London, und ich war damals sehr, sehr kritisch eingestellt gegenüber spirituelles Leben, aber auch sehr angezogen. Ich kann mich noch erinnern, als ich ihn sah und er mich anschaute, bemerkte ich, dass in mir etwas anfing, dass in mir tatsächlich eine Art Resonanz war. Ich fühlte mich sehr gerufen und sehr angesprochen und fing also, und auf einmal war es für mich klar, ja, ich bin ein Kind der Ewigkeit und so poetisch wie es klingt und so unpraktisch, aber ja, ich kann mich so sehen als ein ewiges Teil Gottes. Mir wurde schlagartig dieses klar, obwohl noch nicht ein Wort gefallen worden war. Vereinbar. So, ich möchte euch alle inspirieren. Ja, viele von euch sind berufstätig und leben in der Schweizer Gesellschaft in irgendwelchen Bezügen. Ich möchte euch alle inspirieren, ganz gleich, auf welcher Station ihr im spirituellen Leben seid. Auch wenn ihr im Tempel, sogar im Tempel lebt, wenn das eure Station ist, einmal ganz bewusst Vaishnav Sangha zu kultivieren oder die, wie soll ich mich ausdrücken, die Freundschaft oder die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen. Das Wort Sangha bedeutet etwas ganz Schönes in dem Zusammenhang. Sang heißt so viel wie zusammen. Kommt übrigens, das ist interessant, wenn man Sprachen studiert, diese Silbe taucht auch auf in dem deutschen Wort gemeinsam. Nicht? Sang heißt zusammen und Ga heißt gehen. Spirituelle Gemeinschaft sollte eine Sangha sein, das heißt, man sollte zusammen gehen, zusammen den Pfad der spirituellen Erkenntnis gehen und sich dabei gegenseitig inspirieren und helfen. Das kann probiert einmal das bewusst zu kultivieren. Das heißt, man muss vielleicht schauen, dass man jemanden trifft, wo man sozusagen das Gefühl hat, dass man sich dort auch gut austauschen kann, dass man jemanden trifft, in dem man Vertrauen setzen kann, dass man jemanden trifft, dem man Zuneigung hat, ohne ihn einengen zu wollen. Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich habe zum Beispiel viele Freundschaften entwickelt, wo wir total verschieden sind und verschiedener Meinung sind, aber habe da gelernt in diesen Sanghas, in diesen Gemeinschaften, Menschen nicht so zu lassen, wie sie sind, und habe mir ausgebeten, auch als ein eigenständiges Individuum respektiert zu werden. Es gibt viele Dinge, wenn man wenn man nur mit Mathe-Menschen Gemeinschaft pflegt, wird niemals dieser Effekt, den ich eben kurz versucht habe zu erklären, geschehen. Wir müssen mit spirituellen Menschen Gemeinschaft pflegen, sodass wir erleben, wie unsere spirituelle Seele, oder wo wir als Seele belebt wieder werden, wo wir anfangen zu schwingen, wenn ihr so wollt, oder zu resonieren, zu antworten, nicht? Und dann schließlich merken, wie diese Ummauerung, die uns bedeckt und unser wahres Ich umhüllt, manchmal schmerzend auch versteckt, das fällt dann einfach ab. Macht einmal dieses Experiment. Ich weiß, dass einige von euch schon viel Gemeinschaft mit den Devotees im Tempel haben und immer wieder kommen. Wir hatten in der vergangenen Woche ein dreitägiges Seminar, 3 Tage oder 4 Tage. Für mich war es sehr intensiv, weil es durchaus anspruchsvolle Themen gab und man sich wirklich konzentrieren musste. Nicht? Und viele oder einige von euch sind gekommen und hatten Gemeinschaft, spirituelle Gemeinschaft. In spiritueller Gemeinschaft sitzt man nicht nur neben sich und lässt es schwingen sozusagen und resonieren. Nein, nein, es geschehen auch Dinge. Zusammengehen ist ja die Übersetzung. Was man zusammen macht sozusagen, ist, dass man aus heiligen Schriften hört. Man zusammen singt, wie wir vorhin gesungen haben, mit einigen von euch sind eingestimmt und es kam eine schöne Atmosphäre auf, wo wir die verschiedenen Ragas gesungen haben. Nicht? Das ist eine andere Sache, die man macht in Gemeinschaft und die unglaublich wirksam werden in Gemeinschaft. Wenn man spirituelle Tätigkeiten gemeinsam macht, können die manchmal an Kraft eine Potenzierung erfahren. Also es nimmt zu in einer großen Art und Weise. Wenn ihr zum Beispiel nur zum Tempel kommt, zu so Zeiten wie, sagen wir mal, der Aratik, wir haben jeden Abend um 7 Uhr eine Aratik und einfach an der Aratik, das eine halbe Stunde teilnimmt jeden Tag, werdet ihr sehen, wie in der Gemeinschaft der Devotees, die an dieser Zeremonie teilnehmen und singen, diese Tempelgesänge singen, diese wunderschönen spirituellen Ohrwürmer, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht, ihr werdet sehen, wie dadurch etwas in euch geweckt wird, was denn selber dafür sorgt, dass die Umhüllungen und Umdeckungen einfach so durchbrochen werden. Ja. Die meisten Menschen heutzutage leben in einer sehr begrenzten Welt und Sangha, das heißt spirituelle Gemeinschaft mit spirituellen Menschen, kann ihnen helfen, aus dieser Welt herauszukommen. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte von Herrn Flo gehört und wollte euch die wieder erzählen. Es gab einmal einen Flo, der hieß Herr Flo. Und er war verheiratet, er hatte mehrere Kinder und lebte auf einem Büffel. Ich glaube, in der Nähe der, hier wo die Büffelachsen, Achseln, glaube ich nicht, also wo das Vorderbein in die Brust hineinragte, da lebte er in dieser warmen Kuhle. Eines Tages ging der Büffel so zur Tränke und Herr Flo sah einen Elefanten und dieses einladende Elefantenohr. Und sagte so zu seiner Frau, warum ziehen wir nicht um ins Elefantenrohr? Tja, sagte die Frau, ich bin dafür. So, Herr Flo war ein anständiger Gentleman. Er schrieb einen Brief an den Elefanten. Lieber Herr Elefant, sagte er in dem Brief, wir sind äußerst angezogen von Ihrem Ohr und sehen vor, in absehbarer Zeit dort zur Untermiete einzuziehen. Wenn wir nach 2 Wochen keinen Protestbrief von Ihnen erhalten, werden wir diesen Umzug vornehmen. Hochachtungsvoll, Herr Flo mit Familie. So, ich weiß nicht, wie der den Brief da losschickte, es war sehr klein. Aber nach 2 Wochen bekam er keine Antwort und dachte, okay. Und ging mit der Frau und der Familie ins Ohr. So nach einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war nur ein Monat, wurde es der Frau langweilig und sie sagte, können wir nicht woanders hin. Das ist hier so, wir leben wie auf einem Elfenbeinturm, so ganz enthoben. Nicht? Das ist mir zu abgehoben. Können wir nicht ein bisschen mehr unter die Kreatur wiederkommen? Der Flo sagt, meinetwegen, ich bin nicht angehaftet. Aber lass uns, damit der Elefant jetzt nimmt, wir sind gerade eingezogen und vielleicht denkt er, das sei ein persönlicher Angriff gegen ihn oder wir sind nicht mit ihm zufrieden und ist dann wahnsinnig gekränkt. Das möchte ich also nicht tun. Und schrieb, lass mich einen Brief schreiben. Und er schrieb einen Brief, Herr Flo, nein, Herr Elefant, aus organisationstechnischen Gründen wollen wir umziehen wieder. Nehmen Sie es nicht persönlich, Sie war ein wahnsinnig guter Gastgeber. Wenn wir in 2 Wochen von Ihnen nichts anderes hören, nehmen wir die Kündigung als akzeptiert an und ziehen wieder um. So, nach 2 Wochen kam natürlich keine Antwort und der Flo zog um. Wir sind sehr oft genauso wie ein Flo. Wir nehmen uns zu wichtig. Die Schöpfung kümmert sich nicht sehr um uns und unsere kleinen Welten und Belange. Es ist wichtig, dass ein jeder von uns ausbricht aus der kleinen Ummauerung, die wir leider nicht immer als Ummauerung erkennen. Eine Mauer kann man als Mauer erkennen, aber Unwissenheit wird von einem Unwissenden als Glückseligkeit angesehen. Nicht? Wir sind deswegen sehr oft, wir nehmen uns zu wichtig sehr oft und nehmen unsere materiellen Belange und unsere materiellen Ideen und Meinungen für das Ein und Alles und merken nicht, dass wir wie Herr Flo in der Schöpfung nicht ein großes Gewicht haben. Spirituelles Leben bringt uns dazu, diese Herausforderung ins Auge zu schauen, nämlich entscheidende Veränderungen in unserer materiellen Welt sich zu machen und tatsächlich auf die Ebene der spirituellen Erkenntnis, der Ewigkeit, des Wissens und der Glückseligkeit vorzugehen. Und jeder Mensch sollte diese einzigartige Chance, die der spirituelle Pfad gibt, wahrnehmen und herauskommen aus der Unwissenheit des materiellen Daseins und herein in ein erfülltes spirituelles Leben voll der Selbstverwirklichung. Hare Krishna. Wir können so viel Inspiration auf diesem Wege nehmen von der vedischen Kultur. Wir haben so viel, es sind so viele Bücher inzwischen rausgekommen, es gibt so viele Programme und so weiter und so fort. Ja, das wollte ich für heute sagen. Ich hoffe, dass ihr damit ein paar Inspirationen genommen habt oder etwas zum Nachdenken. Habt ihr zu diesen Themen irgendwelche Fragen, die wir noch kurz behandeln können? Nein, das ist dann gut. Dann möchte ich euch inspirieren. Wir nehmen jetzt unser Sonntagsfest mal zu uns. Ich möchte noch eine kleine Ankündigung machen in eigener Sache. Am Donnerstagabend werde ich einen Vortrag geben, Reise zum Dach der Welt, über die Himalaya-Reise, die ich mit einigen Devotees aus dem Schweizer Tempel gemacht habe. Wir hatten gestern auch eine Dia-Serie darüber, aber das, was am Donnerstag sein wird, wird anders sein. Ich möchte das deswegen sagen, sodass, wie soll ich mich ausdrücken, dass ihr wisst, es wird ein Vortrag sein und dann werden einige Dias, die wir gestern noch nicht gesehen haben, gezeigt werden. Es ist Donnerstagabend. Ja. Das stimmt. Ja, das ist richtig so. Ich bin eingeladen worden. Ich bin schon ganz gespannt auf das Werner Govinda. Ja, das stimmt. Gut. Dann möchte ich hier das beenden. Ich wünsche euch ein sehr schönes Sonntagsfest noch und vor allen Dingen jetzt einmal einen guten Appetit. Hare Krishna.